Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast.
Missionar sein heißt für mich viel mehr als ich gehe nach Brasilien. Missionar kannst du als jemand sein, den Jesus gerettet hat, der Jesus lieb hat, als Kind Gottes, da wo Gott dich hingestellt hat. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir das auch sehen. Jeden Einzelnen stellt Gott an einen anderen Platz. Und manchmal ist es nur eine andere Platzanweisung, gar nicht so anders von den Aufgaben her. Und da habe ich einen Text, den ich euch heute weitergeben möchte, der mich wirklich fasziniert und der mir aus der Seele spricht. Ich möchte aber noch kurz beten und dann werde ich euch das weitergeben, was ich auf dem Herzen habe. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der einen wunderbaren Plan hat, nämlich dass alle Menschen, Kinder, Teenies, Jugendliche und Erwachsene, den Weg zu dir finden, dich kennenlernen als ihren persönlichen Herrn und Heiland. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir dadurch die Möglichkeit haben, dich besser kennenzulernen und auch ja besser zu verstehen, wie wir andere für dich einladen können für ein Leben mit dir. Wir beten jetzt auch für die Teenie, die gerade rausgegangen ist, wo das doch alles zu viel war, was sie gehört hat, dass sie das gut verarbeiten kann. Und wir danken dir einfach für deine Gegenwart jetzt. Sprich du zu unserem Herzen, öffne du unsere Herzen, damit wir das mitbekommen, was du uns mit auf den Weg geben willst. Danke, dass du da bist, Herr. Amen. Wer eine Bibel dabei hat oder eine App, wo er gerne mitlesen möchte, ich lese Markus 3, die Verse 13 bis 19 und ich lese nach der Basisbibel. Da geht es um die Berufung von Jesus von den 12 Jüngern. Für viele von uns ist das ein bekannter Text. Jesus war vorher unterwegs, er hat viel gepredigt, er hat Menschen geheilt und jetzt kommt, was hier steht. Dann stieg Jesus auf einen Berg. Dort rief er die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie kamen zu ihm und er bestimmte 12, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein. Er wollte sie aber auch aussenden, um die gute Nachricht zu verkünden. Und außerdem gab er ihnen die Vollmacht, Dämonen auszutreiben, schon damals. Das waren die 12, die er einsetzte. Simon, dem er den Namen Petrus gab, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, Johannes, der Bruder des Jakobus, denen er den Namen Donnersöhne gab. Dazu kamen Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn von Alphaeus, Thaddäus, Simon, der Kanaanäer und Judas Iskariot. Er war es, der Jesus später verriet. Soweit unser Text. Ihr müsst euch vorstellen, ein wahnsinnig voller Tag lag hinter Jesus. Wenn Jesus unterwegs war, das, was er gepredigt hat, da war so eine Vollmacht. Da haben die Menschen einfach gemerkt, das ist nicht nur irgendeine theologische Wahrheit, die er jetzt weitergibt, wo wir ja was dazulernen können, sondern da ist richtig Power hinter. Gottes Kraft ist dahinter. In dem griechischen Text, wenn von Gottes Kraft des Evangeliums geredet wird, da ist das Wort Dynamis, da steckt so richtig viel Power dahinter. Und das haben die Leute gemerkt. Die haben gemerkt, Wahnsinn, wenn Jesus redet, dem hängst du an den Lippen. Da kannst du überhaupt nicht anders als zuhören. Du bist einfach nur oft tief im Herzen bewegt. Und er hat Wunder getan. Menschen kamen zu ihm, die hat er geheilt. Und er ist Menschen, jedem Einzelnen, angefangen von den Kindern bis zu den Erwachsenen, mit so viel Liebe begegnet. Egal, ob die aus dem Israelischen, aus dem Judentum kamen oder ob das Samariter waren, die von den Juden eher als Menschen zweiter Klasse angesehen wurden. Egal, wen er vor sich hatte, da kam ganz, ganz viel Liebe rüber. Da, wo er oft härter wurde, das waren die, die besonders fromm waren und die meinten, sie hätten die geistlichen Wahrheiten mit Löffel gefressen. Denen hat er auch schon mal sehr deutlich, mit denen hat er Tacheles geredet. Also da wurde es dann, ja, da wurden dann deutliche Worte gesprochen. Aber generell merkten die Menschen, boah, das, was Jesus weiterzugeben hat, das trifft uns zutiefst in unserer Seele. Aber Jesus hatte auch so Zeiten, wo er einfach erschöpft war und wo er wusste, ich brauche jetzt eine Quelle, wo ich auftank. Und seine Quelle, wo er auftankte, war nicht nur, dass er geschlafen hat. Er hat auch geschlafen, so wie wir auch, weil er war ein Mensch wie wir auch, obwohl er Gottes Sohn war. Aber er wusste, ich brauche vor allen Dingen jetzt eins. Ich brauche Zeit mit meinem Vater im Himmel. Das war ihm total wichtig. Jesus zieht sich auf einen Berg zurück. Und weil diese Geschichte so wichtig ist, wird sie in den 4 Evangelien erzählt. Manchmal haben wir bestimmte Geschichten, die finden wir nur in einem der Evangelien. Aber diese Geschichte, die wird in allen 4 Evangelien erzählt. Für mich ist das so ein Zeichen oder ich interpretiere das so. Das war Gott schon wichtig, uns diese Botschaft zu hinterlassen. Und das ist das Erste, was ich uns mitgeben möchte. Das Thema ist, worauf es ankommt. Und das Allererste ist, wir brauchen die Stille. Jesus hatte einen Alltag, der war echt busy. Bei uns ist das oft auch so. Heute anders als damals. Die hatten damals noch kein Handy mit WhatsApp, mit Signal, mit Streamer oder was weiß ich auch immer. Und dass du Tag und Nacht erreichbar bist, das war damals anders. Da war es vielleicht stressfreier. Dafür war der Alltag sehr viel mühsamer. Die hatten auch vieles nicht so zur Verfügung. Andere Herausforderungen. Aber was wichtig war, und das ist eigentlich egal, in welcher Welt wir leben, wir brauchen die Stille. Ich habe ein Diensthandy und ich habe ein privates Handy. Das Diensthandy, das kann ich zum Glück ausschalten und dann lege ich das in mein Arbeitszimmer und dann, wenn es heißt, wieder zu arbeiten, dann gehe ich da wieder dran. So lange stelle ich das auf Flugmodus. Damit die anderen sehen, da geht nichts durch. Wichtig ist aber, wenn ich wieder Nachrichten empfangen will, dass ich auch wieder online stelle. Der Flugmodus muss ausgestellt werden, sonst ist keine Kommunikation möglich. Die Frage ist, welchen Knopf müssen wir in uns wieder anstellen, damit wir das hören können, was Gott uns sagt? Welchen Rahmen brauche ich? Bei mir ist das so, ich bin so ein Frühaufsteher. Ich ticke gut morgens, da funktioniert mein Kopf besser. Je später das wird am Tag, desto schwieriger wird das. Aber morgens, da bin ich fit. Und dann gehe ich am liebsten ins Wohnzimmer und dann mache ich eine Kerze an und hole mir meinen Kaffee. Wir haben einen tollen Kaffee-Vollautomaten, das genieße ich dann. Dann trinke ich meinen Kaffee und dann habe ich meine Zeit mit Jesus, wo ich Bibel lese, wo ich bete und wo ich einfach Gott bitte, Herr, rede du zu meinem Herzen, sodass ich es verstehen kann, dass ich erkennen kann, was ist denn dran von dir für mich heute? Was willst du mir beibringen? Und das ist so eine wertvolle Zeit. Manches Mal ist auch so, dass ich im Alltag, da renne ich da durch und denke, ey, ich habe heute keine Zeit, mir Zeit für Jesus zu nehmen. Ich habe so viel um die Ohren, da muss ich jetzt sehen, dass ich mich wirklich beeile, sonst kriege ich das nicht auf der Reihe. Und das ist so ein Blödsinn, wenn man da die Prioritäten vertauscht. Aber es passiert so schnell. Aber Jesus, der hatte die Antennen ausgefahren. Der war online, aber 100%. Und der hat sich von Gott sagen lassen, wen er aussuchen sollte. Finde ich auch spannend, könnte man eine eigene Predigt drüber halten. Wie viel verschiedene Charaktere sich Jesus in sein Team holt. Das sind Menschen, die würdest du never ever zusammenstellen. Da würdest du sagen, hey, da sind doch die Konflikte schon vorprogrammiert. Das geht doch nicht anders. Oder wie kann Jesus einen Judas aussuchen, wo er heute schon weiß, dass er ihn verraten wird? Wird kein Mensch machen. Du willst mich verraten? Glaubst du, ich hole ihn ins Team? Ich weiß es doch heute schon, dass du versagen wirst. Und bei anderen hätte er es auch sagen können. Er hätte sagen können, ich weiß, dass sie alle abhauen werden, wenn es hart auf hart kommt. Solche Leute soll ich in mein Team holen? Wenn ich Jesus gewesen wäre, weil er ja Gott war, wusste er ja auch alles, hätte ich vielleicht mit dem Vater im Himmel diskutiert und gesagt, also lieber Papa im Himmel, das müssen wir uns nochmal schwer überlegen. Mir scheint das nicht so die ideale Auswahl zu sein. Menschlich, ne? Aber er gehorcht und er lässt sich von Gott gebrauchen und beruft diese unterschiedlichen Menschen. Und da möchte ich uns Mut machen. Ihr seid Gemeinde, City Church in München. Und ich vermute, dass ihr auch nicht alle gleich tickt. Dass wir auch unterschiedliche Charaktere haben. Und es ist so eine große Gefahr, wenn wir miteinander unterwegs sind, in der Gemeinde oder in der Mission, dass wir uns manchmal an kleinen Dingen das Anderssein des anderen aufreiben. Die gehen uns auf den Geist. Und dann denken wir manchmal, warum kapiert der andere nicht, dass die Dinge so oder so viel besser funktionieren? Aus meiner Sicht. Aber aus seiner Sicht kann das anders aussehen. Und da möchte ich uns Mut machen, einen liebevollen Blick Gottes zu bekommen auf den anderen. Mir hat das oft geholfen in der Mission, mir hilft das jetzt wieder hier in Deutschland, wenn ich mit jemandem richtig dicke Probleme habe, dass ich sage, Herr, da komme ich gerade nicht mit klar. Der andere geht mir so auf den Wecker, dem könnte ich eher mal eine scheuern als sonst irgendwas. Jetzt hilf mir, dass ich deinen Blick für den anderen bekomme. Und wisst ihr was? Meistens habe ich erlebt, nicht, dass Gott den anderen verändert hat, aber meistens habe ich erlebt, dass Gott mein Herz verändert hat. Und dass auf einmal eine Beziehung wieder viel besser funktionieren kann, weil Gott an meinem Herzen gearbeitet hat. Aber ich muss ihn auch ranlassen. Und manchmal, ehrlich gesagt, tut das scheiß weh, weil ich dann merke, ich bin doch noch immer ein alter Egoist. Die Sachen, wie ich sie sehe, da meine ich immer noch, ich hätte recht. Und dann muss Gott manchmal sagen, nee, Gudrun, aber ist jetzt nicht so. Du hast jetzt kein Recht. Ich will jetzt an dir arbeiten. Und immer dann, wenn ich ihm nicht weggelaufen bin, habe ich auch immer mal wieder gemacht, sondern gesagt habe, du darfst an mir wirken und mich verändern. Da gucke ich hinter zurück und denke, Gott sei Dank bin ich diesmal nicht weggelaufen. Jesus beruft, er beruft dich und mich. Aber zuallererst beruft er uns nicht, dass wir was für ihn tun. Das Thema, worauf es ankommt. Der zweite Punkt ist, Jesus, da heißt es ganz am Anfang in dem Text, und das finde ich so genial, er berief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Und in der anderen Übersetzung Hoffnung für alle heißt es, dass sie bei ihm bleiben und von ihm lernen sollten. Und das ist vor allem anderen unsere Berufung. In der Gemeinschaft mit Jesus leben, bei ihm sein, von ihm lernen, wirklich ihm über die Schulter zu gucken oder ihm einfach zuzusehen, wie handelt er. Die Jünger damals, 3 Jahre, das müssen wir uns vorstellen, intensiv die Kuppen gucken. Wie geht der mit Konflikten um, mit Unvorhergesehenem? Wenn ich so, war gerade in der Bibel lese, die Speisung der 5000, einen ganzen Tag gepredigt, tausende von Menschen, die ihm gefolgt sind. Und da war kein Supermarkt in der Nähe, keine Bäckerei, wo man mal irgendwo schnell was holen konnte. Und dann sagt er seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Ja, hey, vergiss es. Wir haben doch nichts. Ja, was habt ihr denn? Ja, und dann informieren sie sich und irgendwann 5 Brote und 2 Fische. 5 Brote und 2 Fische, 5000 Leute, Jesus. Reicht nicht, ne? Ich glaube, es ist besser, wir machen jetzt 10 Leine, wir kümmern uns um uns und lass das Volk nach Hause gehen. Hat keinen Sinn. Und Jesus sagt, hey, gib mir das, was ihr habt. Und die dürfen erleben, wie Jesus aus dem Wenigen auf einmal ganz viel macht, wie Gott Wunder tut. Oder mit Menschen, die alle anderen eher wie Aussätzige behandelt haben. Ich denke an eine Frau, die bei frischem Ehebruch ertappt wurde. Interessant, dass beschrieben wird, die Frau wurde beim Ehebruch ertappt, auf frischer Tat. Warum wurde nur die Frau erwähnt? Ich meine, da hören 2 zu. Was macht Jesus? Er verurteilt die nicht, sondern er geht in Liebe drauf ein. Er legt seinen Finger liebevoll auf die wunden Stellen. Und alle anderen, die vorhin schon mit den Steinen werfen wollte, und da waren sie, sie hatten das Gesetz im Rücken, sie lagen gesetzlich richtig. Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann sind sie vom Älteren angefangen, alle nach und nach abgezogen, weil sie ja wussten, wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich auch Dreck am Stecken. Dann bin ich nicht so fromm, wie alle meinen. Wenn ich ganz ehrlich bin und es zulasse, mal in mein Herz zu gucken und nicht immer alles so übertünche oder Masken trage, dann muss ich sagen, dann brauche ich genauso Vergebung. Ich werde Leine ziehen, wenn ich jetzt einen Stein schmeiße. Jesus weiß ja sowieso, was in meinem Herzen los ist. Und das durften die Jünger beobachten. Die durften lernen von ihm. Aber das Schöne ist, das dürfen wir heute auch. Wenn wir Bibel lesen, wenn wir uns Zeit nehmen im Austausch über Gottes Wort, wir dürfen von und miteinander lernen. Aber in allererster Linie, wir dürfen bei Jesus sein, in der Gemeinschaft mit ihm. Und wenn wir versagt haben, dann dürfen wir kommen. Und dann sagt er nicht, ach du meine Güte, jetzt bist schon wieder da. Ich habe keinen Bock mehr. Wann änderst du dich denn endlich? Sondern er sagt, ich weiß, wie gut, dass du kommst, wie gut, dass du da bist. Komm, ich helfe dir wieder auf und wir gehen weiter. Ich beobachte so gerne, wenn kleine Kinder laufen lernen. Das finde ich sowas von faszinierend. Wenn die laufen lernen, dann fallen die einige Male, bis sie es richtig können. Ich habe noch keinen Vater, noch keine Mutter erlebt, die mit dem Kind geschimpft haben, weil es jetzt gefallen ist. Sondern steh schnell auf, das ist nicht so schlimm. Komm, ich drück dich gerade mal, wir versuchen es nochmal. Und feuern an. Und so stelle ich mir das vor, dass Gott uns immer wieder in seiner Liebe anfeuert, aber dass es ihm total wichtig ist, dass wir bei ihm sein und von ihm lernen dürfen. Und dieses bei ihm sein heißt auch in schweren Zeiten. Thomas und ich, wir haben ein bisschen erzählt von den letzten Jahren. Ich sage euch, da waren manche Stunden, da habe ich Rotz und Wasser geheult. Oder wenn es wieder so auf der Kippe stand, dann habe ich gesagt, Herr, das kann ja wohl nicht sein. Dann war ich 50 Jahre alleine als Ledige. Jetzt hast du mir einen Mann an die Seite gestellt und ich freue mich so, dass ich den Thomas an meiner Seite haben darf. Und jetzt muss ich den schon wieder abgeben. Habe ich mit Gott, habe dem richtig die Ohren voll geheult. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Oder in der Corona-Zeit. Ihr wisst ja, wie das mit den Kontakten war, die man nicht mehr pflegen durfte. Der Thomas lag im Krankenhaus und ich konnte von Lüdenscheid nach Essen fahren, die Stunde, und durfte dann an der Station seine Wäsche abgeben. Wir durften uns nicht sehen. Und dann bin ich irgendwo auf dem Gelände des Krankenhauses, habe ich dann geguckt, haben wir telefoniert mit Video. Er war dann irgendwo oben an so einem Fenster und dann haben wir uns zugewunken, wenigstens das. Aber das sind Momente, das tut scheiß weh. Das wünscht er dir nicht. Aber mittendrin hat Gott immer wieder so viel Zeichen seiner Liebe geschenkt. Ein Mensch, der auf einmal vorbeikommt, ich reagiere stark auf Blumen, also ich reagiere nicht allergisch, sondern das ist eine meiner Sprachen der Liebe. Wenn mir jemand Blumen schenkt, das ist was, das berührt mich einfach. Und das tut mir so gut. Und da kommt jemand vorbei und bringt mir eine Blume vorbei. Oder jemand anders, ich habe auf dem Herzen, ich soll dir heute den Vers schreiben. Und es trifft wie die Faust aufs Auge. Und ich denke und sage dann, ach Papa im Himmel, danke. Ich habe das so gebraucht. Und das tut so gut. Und dann, wenn wir in der Gemeinschaft mit Jesus leben, wenn wir uns von ihm füllen lassen, dann kommt erst der Auftrag. Erst dann heißt es, er wollte sie aussenden, das Evangelium zu predigen, von Dämonen zu befreien. Wir haben das vorhin von den Indigenen gehört. Da ist es wirklich nötig, dass eine Geisteraustreibung stattfindet, weil die sonst keine Ruhe geben. Und das kann nur im Namen Jesu geschehen. Und da geschieht dann Befreiung. Weil Jesus ist immer noch der Gleiche. Der hat nichts, kein bisschen an Macht verloren. Und das sollten die Jünger. Und das sollen auch wir. Und ich möchte uns Mut machen heute. Gott hat euch hier nach München gestellt. Und ich habe vorhin schon durch einzelne Gespräche mitbekommen, manche sind auch in unterschiedlichen Ländern unterwegs. Egal, wo Gott dich hinstellt, lass dich von ihm gebrauchen. Wenn du morgens aufstehst, möchte ich dir Mut machen, zu beten, Herr, ich gehe mit dir in diesen Tag. Und stell mich in vorbereitete Situationen. Zeig mir, welche Menschen du schon vorbereitet hast, wo ich ein Zeugnis sein kann. Manchmal müssen wir gar nicht, wer weiß wie viel, sagen. Manchmal ist es eine liebevolle Aufmerksamkeit. Manchmal ist es einfach wirklich so eine, Sensibilität bitten, Gottes Stimme zu hören im Alltag. Ich habe das immer wieder erlebt, dass es Gott mir auf einmal so Ideen gibt. Mensch, schreib doch mal X oder Y an oder ruf mal an. Oder ich war jetzt gerade im Krankenhaus, hatte wirklich diese schwere OP und Gott hat mir aufs Herz gelegt mit dem Arzt, das war der Chefarzt, der mich operiert hat, weil Christians Bruder, der arbeitet da als Arzt im Krankenhaus und dann hat er gesagt, ach, wenn das hier die Frau von deinem Papa ist, dann operiere ich die Frau selber. Und hat sich so liebevoll um mich gekümmert, ein Ägypter. Und ich habe mich so gefreut, da waren so viele internationale Menschen. Ich habe mich gefühlt wie zu Hause, wie in der Mission. So richtig, ich fühlte mich pudelwohl, weil ich ständig andere Menschen aus unterschiedlichen Ländern hatte. Und ich war doch die ganzen Jahre Ausländer. Und jetzt bin ich inmitten von vielen Ausländern und ich war zu Hause. Und dann hat Gott mir gezeigt, red mit diesem Mann. Und dann habe ich mit Gott diskutiert. Augenblick nochmal her. Erstens, ich weiß nicht, was das für ein Landsmann ist. Ich weiß überhaupt nicht, aus welchem Hintergrund der glaubensmäßig kommt. Ich weiß gar nicht, wie der reagiert. Chefvisite, das kannst du vergessen, da ist kein Plan. Da ist keine Zeit. Das muss immer alles zack, 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 zack gehen. Und dann hat Gott das richtig cool gemacht. Die Abschlussuntersuchung war bei dem in der Praxis, die auch im Krankenhaus ist. Und dann habe ich schon gemerkt, mit Gott zu diskutieren, wenn er mir zeigt, ich soll über ihm was sagen, das bringt nicht viel. Der Heilige Geist, der ist wirklich sehr ausdauernd. Der bleibt dann dran. Und dann wollte der Arzt mich gerade untersuchen und sagt auf einmal, sagen Sie mal, Frau Henniger, was machen Sie eigentlich im Leben? Boah, habe ich gedacht, das ist eine Steilvorlage Gottes. Das ist ja, hätte ich mir gar nicht besser planen können. Und dann habe ich gesagt, ja, ich war viele Jahre Missionarin in Brasilien und habe dann so ein bisschen erzählt und dass ich so gerne im Bereich Seelsorge tätig bin. Und dann auf einmal sagt der, Seelsorge, das ist das, was wir brauchen. Die hatten gerade als Team eine sehr schwere Situation erlebt. Und zwar ist eine junge Mutter mit 26 Jahren kurz nach der Geburt gestorben. Das ist durch die Presse in unsere Stadt gegangen. Da wurde dreckige Wäsche gewaschen ohne Ende. Das Obduktionsergebnis ist noch nicht da. Aber kein Mensch hat das Team gefragt. Er sagt, keiner ist für uns da. Alle sind für Patienten da. Alle sind für die Family da. Und keiner ist für uns da. Und dann hat Gott mir noch gezeigt, so, und du sagst dem Arzt, dass er ein Instrument in meiner Hand war und dass er ihn gebraucht hat, damit sie jetzt wieder besser geht und du betest für den. Und dann habe ich ihm das gesagt, Herr Professor, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie ja mich so behandelt haben, dass ich die Ruhe in einem Einzelzimmer hatte, weil ich war so fertig nach der OP und das hat mir so wohl getan. Und Sie waren ein Instrument in Gottes Hand. Ich wusste, ich muss das sagen. Und anstatt, dass der fing an, den Kopf zu schütteln, aber nicht nach dem Motto, Sie haben nicht alle, der war ergriffen, der Mann. Und dann habe ich gesagt, und noch was, ich habe so einen Wunsch auf dem Herzen, ich möchte so gerne für Sie beten. Darf ich für Sie beten? Bitte, bitte beten Sie für uns. Und dann kam der Professor aus Ägypten, die Assistenzärztin aus Griechenland und wir saßen ganz nah beieinander, haben uns angefasst Und dann habe ich gebetet und habe sie Gott hingelegt. Und nächsten Tag haben wir wieder gesehen. Dann hat er gesagt, danke, 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 das hat so gut getan. Dieses Gebet hat mich durch den ganzen Tag getragen. Ich habe schon Wurzelwasser geheult in den letzten Wochen, weil mich das so packt. Ich werde jetzt hier nicht weiter in Einzelheiten gehen, aber was ich einfach wieder gemerkt habe, wenn wir offen sind, Gott kann uns gebrauchen. Und es braucht nicht immer so eine Geschichte sein. Das war schon irgendwie was Besonderes. Da war eine Not, von der ich habe zwar die Zeitungsartikel gelesen, aber ich habe mich nicht in die Lage der Ärzte und des Pflegepersonals reinversetzt. Ich wusste nicht, dass das eine Not war, die zum Himmel schrie. Und dass Gott dann sagt, hier, ich stelle dich in diese Situation rein. Und bevor ich ins Krankenhaus bin, habe ich einer Freundin geschrieben, du, ich habe jetzt zwar diese OP vor mir und ich wusste nicht, habe ich Krebs oder habe ich keinen Krebs. Habe Gott sei Dank keinen Krebs, da bin ich auch froh und glücklich drüber. Aber ich möchte ein Zeugnis sein für Jesus. Bitte bete dafür. Ich hatte doch keine Ahnung, was Gott machen will. Und weißt, oft haben wir so eine kleine Erwartung an Gott. Wir rechnen so wenig mit dem, was Gott tut. Und womit ich mich in den letzten Tagen und Wochen viel mehr beschäftigt habe, ist, wer ist Gott eigentlich? Habe so drüber nachgedacht. Im Alten Testament wird über den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gesprochen, über den Gott, der Wunder tut. Auszug der Israeliten aus Ägypten, das Meer teilt sich. Wir lesen das alles, wir kennen viele Geschichten in- und auswendig. Aber wo rechnen wir im Alltag damit, dass Gott auch zu uns redet und durch uns handelt? Und jetzt möchte ich euch ein letztes mitgeben. Das ist ein Gebet, was mich eine brasilianische Freundin gelehrt hat. Sie sagt, Kurun, ich bete heute nicht mehr so, weißt du, Herr, jetzt habe ich die und die Situation und ich finde, wenn wir jetzt so und so reagieren, wenn wir jetzt das und das machen, dann könntest du ja das und das im Herzen der Person bewirken oder die Umstände so und so lenken. Wir haben so viele Ideen, die wir Gott manchmal mit an der Hand geben wollen. Ihr vielleicht nicht, aber ich bin so ein Mensch. Und dann sagt sie, ich habe aufgehört damit und ich bete jetzt viel mehr, Herr, überrasch mich mit deinem Handeln. Und das habe ich ganz oft gebetet. Und ich bin immer wieder überrascht, was Gott tut. Und ich wünsche euch in dieser neuen Woche ganz viele solcher Überraschungserfahrungen mit Gott. Ich möchte euch Mut machen. Da, wo Gott dich hingestellt hat, da will er dich gebrauchen. Und noch mehr. Als erstes steht nicht der Auftrag. Als erstes steht nicht diese Anforderung, du musst ja jetzt Zeugnis sein. In der Bibel heißt es übrigens, ihr werdet meine Zeugen sein, nicht ihr müsst. Das ist ganz anders. Das ist eine Verheißung. Lass dich von Gott füllen. Nimm dir Zeit. Ringe darum. Jeder ist ein anderer Typ, so vom Biotyp her. Der eine ist ein Morgenmensch, der andere ist ein Morgenmuffel, der braucht tagsüber seine Zeit. Guck, wann nimmst du dir die Zeit mit Jesus? Mir hat das oft geholfen, mal beim Spazierengehen oder beim Autofahren. Da hatte ich meine Ruhe, da hat mir keiner reingeredet. Und da konnte ich mit Gott reden und ihm die Dinge sagen. Aber nimm dir diese Zeit, bitte Gott, dich zu füllen. Und ich sage dir eins, du wirst Erfahrungen machen. Und denk nicht zu klein von diesem Gott, der alle Dinge tun kann. Und dann wird sich durch dein Leben was verändern. Dein Leben wird sich verändern, weil Gott beschenkt uns zuerst und er handelt dann durch unser Leben im Leben von anderen. Und das alles, ich habe das vorhin kurz angedeutet, soll als Ziel haben, dass Jesus verherrlicht wird. Und das große Ziel ist dann das vor Gottes Thron, dieses Bild, was ich vorhin so mal angerissen habe. Einmal werden Menschen aus allen Völkern, Rassen und Nationen vor Jesus stehen, wir mit ihm. Nein, wir werden nicht stehen, wir werden knien vor Jesus, dem Lamm. Und wir werden ihn anbeten. Und das ist so eine schöne Aussicht. Und da dürfen wir uns heute schon drauf freuen, darauf mitarbeiten. Jetzt bete ich noch. Ach, lieber Vater im Himmel, was sind wir froh, dich zu haben. Danke, Herr Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und dass du für unsere Schuld bezahlt hast. Danke, dass wir dadurch heute Kinder des Vaters im Himmel sein dürfen. Danke für das Geschenk der Gemeinschaft mit dir. Herr, ich habe oft schon gedacht, wenn ich dich nicht hätte, ich wüsste gar nicht, wohin ich gehen sollte. Aber durch dich und mit dir kann es auch durch schwierige Zeiten gehen. Danke für dein Durchtragen. Danke für deine Treue. Und Herr, du weißt, wie jeder Einzelne heute hier sitzt, was jeden Einzelnen bewegt und bedrückt. Und wir beten darum, dass du wirklich jeden Einzelnen da abholst, wo er steht. Da, wo Nöte sind, dass du einfach da durchträgst, dass du Antworten gibst. Und wir beten, dass du jeden von uns als Zeugnis gebrauchst, damit andere Menschen dich kennenlernen. Und wir beten für die City Church hier in München, dass noch viele hier eine Begegnung mit dir haben. Und dass da ganz viele Menschen sind, die dich kennenlernen und dass du das, was du in deinem Wort verheißt, dass Menschen zum Glauben kommen werden, dass das hier auch, dass sie das in München in der City Church erleben dürfen. Und wir beten um deinen Segen für diese neue Woche. Wir danken dir, dass du mitgehst. Wir danken dir, dass du so ein geduldiger Lehrer bist, so ein liebevoller Gott, den wir im Alltag erfahren können. Und überrasche jeden von uns mit deinem Handeln. Wir legen dir unser Leben hin. Wir wünschen uns das, dass du uns füllst, damit wir dann das tun können, zu dem du uns beauftragt hast. Danke für deine Gegenwart in unserem Leben. Amen.
Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.